Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Was wissen Jugendliche heute noch über das Nazi-Regime und die Verfolgung von Jüdinnen und Juden im Dritten Reich? Die letzte Memo-Studie der Stiftung Erinnerung, Verantwortung, Zukunft attestierte zu wenig. Also die viel wichtigere Frage, wie erreicht man junge Leute heute noch mit solchen Themen? Ja, am besten dort, wo sie sich tummeln. Online, das hat sich das Max-Mannheimer-Studienzentrum in Dachau überlegt und angefangen, eine digitale Lernplattform zu entwickeln mit dem Ziel, Antisemitismus vorzubeugen. Das Problem, die Gelder dafür kommen aus dem Bundesprogramm Demokratie leben und könnten bald wegfallen, noch bevor die Lernplattform überhaupt fertig ist. Livia Hofmann hat sich vor Ort für uns umgesehen und mit Verantwortlichen gesprochen.
Ich habe vorher welche rausgesehen, ich weiß noch nicht, in welchem Seminar.
Felicitas Reit führt durch das Max-Mannheimer-Studienzentrum in Dachau. Durch die Bibliothek, vorbei an Seminarräumen. 80 Jugendliche sind an diesem Tag im Haus. Einige arbeiten mit Quellen und Karten, auf denen die Konzentrationslager in Deutschland eingezeichnet sind.
Das ist unser großer Seminarraum. Da sind jetzt gerade so gut 15 Jugendliche drin und bereiten sich auf den Gedenkstättenbesuch vor, der dann morgen nochmal stattfinden wird. Und dann aber auch auf Workshop-Phasen, wo unter anderem das Projekt Memory Momentum Einsatz findet.
Reit ist pädagogische Leiterin des Studienzentrums, einem außerschulischen Lernort nahe der KZ-Gedenkstätte Dachau. Schulklassen beschäftigen sich hier mehrere Tage mit der NS-Geschichte und damit, wo ihnen Antisemitismus heute begegnet. Im Netz, in Musik oder auf dem Schulhof. Genau da setzt die digitale Lernplattform Memory Momentum an, die Reit mit ihren Mitarbeitenden Amadeus Neumann und Nicole Leicht entwickelt.
Das Abi-Motto, dass er antisemitisch war, als einer von mehreren Vorschlägen an der Schule in Gießen. Wir haben einen Musiker dabei, der immer wieder auch in Videos und in Songtexten antisemitische Bilder transportiert. Und wir haben einen Fall dabei vom Eurovision Song Contest aus dem letzten Jahr, wo die israelische Teilnahme in Teilen sehr stark antisemitisch kritisiert wurde.
Erst geht es um Fälle aus der Gegenwart, dann führt die Plattform zurück in die Geschichte. Die Jugendlichen arbeiten in kleinen Gruppen mit sogenannten Quellenpaketen, bestehend aus Zeitungsartikeln, Reden, Karikaturen, Social-Media-Beiträgen oder Songtexten. Mithilfe dieser Quellen erarbeiten sie einen Zeitstrahl von den 1920er Jahren bis heute.
Wichtige Ziele sind auf jeden Fall aufmerksam machen auf Kontinuitäten, die bis in die Gegenwart andauern, Kontinuitäten, die sich in der Alltagspolitik zeigen, die sich in der Populärkultur zeigen.
Neumann sagt, viele merken erst im Workshop, dass ihnen antisemitische Codes längst begegnet sind. Auf den Flipcharts nennen sie einen spaßigen Hitlergruß, Memes auf Social Media oder Kommentare in Chatgruppen. Die Lernplattform Memory Momentum soll innerhalb von 4 Jahren aufgebaut werden. Die nötigen Quellen und das Archivmaterial sind weitgehend fertiggestellt. Interviews mit jungen Jüdinnen und Juden entstehen gerade. Im nächsten Jahr sollten Jugendliche das Thema auch kreativ bearbeiten. Und ein Glossar mit Quiz-Elementen sollte Begriffe und Formen von Antisemitismus spielerisch vertiefen. Eigentlich. Denn das Projekt wird über die Initiative Demokratie leben bisher mit 200.000 Euro pro Jahr finanziert. Doch Bundesfamilienministerin Karin Prien will die Förderung für mehr als 200 Projekte zum Jahresende auslaufen lassen. Auch Memory Momentum gehört dazu.
Es hat uns betroffen gemacht, dass mitten in der Projektlaufzeit jetzt die Projekte enden sollen, weil die Lernplattform nur halb fertig sein wird. Man nicht in dem Umfang mit der Lernplattform arbeiten kann, wie das geplant war. Und natürlich hat es bei uns schon auch die menschliche Komponente, dass wir 2 Kollegen am Haus haben, deren Weiterarbeit hier im Haus nicht gesichert ist.
Einer von ihnen ist Amadeus Neumann.
Das ist eine große Unsicherheit, das ist psychisch eine große Belastung, das will ich mit aller Ehrlichkeit sagen. Also es ist ein harter Schlag, sowohl auf professioneller als auch auf persönlicher Ebene.
Das Bundesfamilienministerium begründet den Umbau damit, Demokratiebildung stärker in Schulen und im digitalen Raum zu fördern. Für Reit ein Widerspruch. Memory Momentum arbeitet bereits an dieser Schnittstelle.
Wir sind ein Projekt zur Antisemitismusprävention im digitalen Raum, die mit den sogenannten Regelstrukturen zusammenarbeitet. Das heißt, wir haben ganz viele Schulklassen bei uns im Haus und erreichen damit die Mitte der Gesellschaft, die eben auch künftig erreicht werden soll. Deswegen ist es tatsächlich großes Unverständnis, dass die Entscheidung so gefallen ist.
Wie dringend diese Arbeit ist, zeigen neue Zahlen der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Bayern. 1551 antisemitische Vorfälle wurden 2025 im Freistaat dokumentiert. Im Netz hat sich die Zahl der Fälle mehr als verdoppelt. Im Sommer soll die neue Förderrichtlinie der Familienministerin kommen. Dann will sich das Studienzentrum in Dachau wieder bewerben, in der Hoffnung, Memory Momentum doch noch fertigzustellen.
Unsicherheit bei betroffenen Bildungsprojekten. Livia Hofmann hat uns eines genauer vorgestellt. Steuergelder effizient einsetzen. Das ist die Begründung der CDU-Bundesbildungsministerin Karin Prien für diesen genannten Umbau des Programms Demokratie leben. Aber wie nachhaltig sind solche befristete Förderungen bei einer Arbeit, die eigentlich langfristig wirken soll? Das habe ich vor der Sendung den Bildungsforscher Kai Marz gefragt, Professor für Soziologie an der Goethe-Universität Frankfurt und Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation.
Also die Kürzungen einzelner Projekte oder Förderlinien durch parteipolitische Entscheidungen ist überhaupt nicht effizient und kann überhaupt nicht effizient sein. Sie kann notwendig sein, aber sie ist erstmal nicht effizient, weil zumindest keine transparenten Kriterien vorliegen, warum man Entscheidungen trifft, wie man sie getroffen hat. Und das ist, glaube ich, der zentrale Kern, dass die Entscheidungen für die Akteure im System, insbesondere für die Projekte, nachvollziehbar sein müssen. Und das ist meines Erachtens gerade nicht der Fall. Und wir sehen es bei den Projekten, dass ja Projekte immer wieder dazu zwingt, auch Zeit und Ressourcen darauf zu verwenden, immer rechtzeitig zu überlegen, wie kann ich die Folgeförderung sichern. Das heißt, wir verbrennen eigentlich schon ein Stück weit der Ressourcen durch eine sehr stark ausgeprägte Projektlogik, weil die Projekte immer wieder in Selbsterhaltungstendenzen agieren müssen und sich nicht voll und ganz auf den Projektgegenstand fokussieren können. Wir bräuchten meines Erachtens ein anderes Vorgehen, das sich aber auch sehr ehrlich mit den Rahmenbedingungen auseinandersetzt, dass wir knapper werdende Haushalte haben und dass bestimmte Dinge sicherlich auch eingespart werden müssen.
Jetzt wurde ja viel über diese Entscheidung gegrübelt und diskutiert und Sie sagen, es ist nicht effizient. Dann schauen wir uns mal das grundsätzliche Problem hinter diesem System an. Warum machen wir es dann so? Also warum ist das so, dass soziale Projekte durch Bund, Land und Kommunen kurzfristig finanziert werden und je nach Haushaltslage dann wieder neu verhandelt werden müssen?
Naja, man könnte sagen, dass Politik, egal ob auf der Bundes-, Landes- oder auf der kommunalen Ebene, Projekte liebt und auch die Projektlogik, weil Projekte machen Politik flexibel. Sie können nämlich genau das machen, was sie jetzt auch machen. Sie können Entscheidungen treffen und sagen, wir machen bestimmte Dinge nicht weiter und wir fördern andere Sachen neu. Das ist ein Stück weit nachvollziehbar, aber auch da braucht es meines Erachtens Strategien. Wir brauchen nicht für jede Herausforderung, die bei uns einbricht, neue Projekte, sondern wir brauchen neue Projekte in aller Regel dann, wenn wir Neues ausprobieren wollen, wenn wir Innovationen entwickeln wollen. Und dann müssen wir einen Schritt weitergehen. Dann braucht es nämlich nicht nur die Innovation, sondern dann braucht es Ansätze der wissenschaftlichen Begleitung, Ansätze der Evaluierung, damit wir dann auch die Dinge verstetigen können, von denen wir wissen, dass sie gut funktionieren. Also insofern ist der Gedanke des Projektes für sich erstmal völlig in Ordnung. Nur wir haben es nicht nur im sozialen Bereich, sondern auch im Forschungsbereich beispielsweise damit zu tun, dass wir in der Politik keine klare Linie erkennen, wo die einzelnen Projekte denn hinführen sollen. Also was ist die langfristige Perspektive? Warum macht man ein Projekt oder eine Förderlinie? Und man müsste von Anfang an mit überlegen, wie geht man denn am Projektende mit diesen Projekten um? Möchte man sie verstetigen? Nach welchen Kriterien? Oder möchte man daraus auch neue Projekte entwickeln?
Dann ist ja aber auch die Frage, nach welchen Kriterien würde man entscheiden? Also wenn wir sagen, der digitale Raum ist im Fokus, wir wollen also die Leute da abholen, wo sie sind. Und dann haben wir auch noch so Phänomene wie Antisemitismus oder Extremismus oder Radikalisierung. Was wären dann aus Ihrer Sicht Projekte, die eine gute Chance haben müssten? Ich meine, die Förderrichtlinie kennen wir noch nicht, die neue, die ist noch nicht draußen.
Ja, es gibt auch nicht das eine Kriterium, das man heranziehen kann. Man muss, denke ich, auch sehr gut überlegen, dass man eine Mischung findet zwischen Angeboten, um junge Menschen im digitalen Raum abzuholen. Das ist alles andere als einfach, aber wir müssen uns dieser Frage stellen, wie wir da hinkommen. Und da gibt es auch noch nicht hinreichend Forschung. Aber das ist nur eine Perspektive. Die zweite Perspektive, und die ist insbesondere wichtig, wenn es um soziale Projekte geht, wenn es um Projekte der Demokratiearbeit geht, dann brauchen diese Projekte Projekte Kontinuität, dann brauchen diese Projekte den Austausch vor Ort. Und da braucht es andere Kriterien als im digitalen Raum. Ich würde an der Stelle eher dazu raten, gemeinsam mit den Akteuren in den Projekten, mit den Akteuren in der Politik und mit den Akteuren in der Wissenschaft zusammenzugehen und zu überlegen, was weiß die Forschung eigentlich über Gelingensbedingungen solcher Projekte? Was wissen wir auch im internationalen Bereich? Welche Kriterien kann man heranziehen, um wirklich einschätzen zu können, dass Projekte die antizipierten Wirkungen erzielen und dann aus diesem Wissen heraus gemeinsam aus den unterschiedlichen Perspektiven dann die Erfolgskriterien abzuleiten?
Sie haben eben schon die Relevanz der Evaluierung betont. Wie überprüft man, dass das vereinbarte Ziel auch wirklich erreicht wurde? Und das ist ja eine spannende Frage, bestimmt auch für Sie als Soziologen. Da nutzt man ja auch in der Soziologie quantitative und qualitative Methoden. Und die Frage ist jetzt, die ich mir dabei stelle, lässt sich die Wirkung oder der Erfolg von Bildung, in dem Fall ja von Demokratiebildung, wirklich in Zahlen ausdrücken? Oder geht dabei auch was verloren?
Erfolg lässt sich meines Erachtens immer in Zahlen ausdrücken. Die Frage ist nur, wie man Zahlen liest und interpretiert. Und gerade bei Projekten im sozialen Bereich oder im Bereich der politischen Bildung wird man mit rein quantitativen Verfahren nicht hinkommen, sondern man braucht einen guten Methodenmix, um einfach zu beschreiben, wie sich das System entwickelt hat, das Feld kartografieren. Das kann man sehr gut mit Zahlen machen. Die Wirkung bei den Kindern und Jugendlichen, das wird dann in der Tat schwierig. Denen kann man keinen Fragebogen vorlegen und dann sie bitten, einfach einzelne Fragen anzukreuzen, ob es zutrifft oder nicht zutrifft. Da wird man auch in Gespräche gehen, da wird man in Gruppendiskussionen gehen, da wird man Inhaltsanalysen machen müssen. Und das hängt dann in der Tat von dem Evaluationskonzept ab, das man aber erst dann beschreiben kann, wenn man die Ziele eines Projektes hat. Und die Ziele muss man so definieren, dass sie auch wirklich messbar sind, ob qualitativ oder quantitativ. Und das ist wichtig, um Projekte und Programme auch in der Laufzeit weiterzuentwickeln, zu korrigieren und nicht einmal ein Modell, für das man sich entschieden hat und durchzieht, wenngleich man schon relativ früh sehen würde, funktioniert eigentlich nicht so, weil man die entscheidenden Akteure nicht adressieren kann. Und deswegen würde ich sehr für einen offeneren Umgang mit Evaluation werben. Gar nicht in der Perspektive, ob nun gestrichen wird oder weiter gefördert wird, sondern Evaluation immer als ein Qualitätskriterium zu verstehen. Und dann könnte man sagen, vielleicht brauchen wir weniger permanente Neuentwicklung als vielmehr eine nachhaltige Weiterentwicklung erfolgreicher Ansätze.
Sagt Kai Marz, Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation, über die kurzfristig angesetzte Förderpolitik bei Demokratieprojekten.